Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um einen neuen Fonds. Ein spannender Fonds aus München, und zwar spreche ich mit Jens Philipp Klein. Er ist Co-Gründer und General Partner von Rethink Ventures. Und das ist ein Fonds, das würde der Name vielleicht gar nicht vermuten lassen, der sich dem Thema Mobilität und auch dem Thema Logistik verschrieben hat. Ist ein frühphasiger Fonds, insgesamt mit 50 Millionen Euro ausgestattet, wird betrieben von zwei, jetzt sage ich einfach mal, alten Hasen der Szene. Jens Philipp Klein war vorher bei Atlantic Labs und sein Gründungspartner Michael Schanze war vorher bei dem Siemens Venture Fonds Next 47 tätig. Also ein spannendes Team, finde ich, das eine spannende Mission verfolgt. Und wir sprechen natürlich zum einen über Investment Opportunities und die Thesen dahinter, aber wir sprechen vor allem auch über die Neugestaltung der Mobilität in Innenstädten aus Sicht eines Venture Capitalisten. Von daher ein tolles Gespräch, wartet auf euch. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Jens Philipp Klein, der Co-Gründer und General Partner von Rethink Ventures.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern, und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily Interview.
Cool, ja, ich freue mich sehr. Jens Philipp Klein ist hier, Co-Gründer und General Partner von Rethink Ventures. Hallo Jens.
Hallo Jan.
Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Ja, spannend, ihr habt heute euren neuen Fonds announced. Müssen wir mal wirklich jetzt so durchgehen, finde ich mega spannend. Aber vielleicht erzähl doch erstmal aus deiner Sicht, was ihr da gerade tut.
Ja, also wir haben heute offiziell Rethink Ventures gelauncht. Im Grunde eine komplett neue Venture Capital Firma und eben den ersten Fonds. Wir sind ein Spezialfonds, der sich ausschließlich mit dem Thema Mobility und ja Mobility Tech, Transportation Tech beschäftigt und ja freuen uns jetzt sozusagen, dass es endlich losgeht und dass wir die ersten Investments machen.
Total. Jetzt vielleicht nochmal kurz zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Ihr seid ja jetzt beide schon, ich habe verstanden, ihr macht das zu zweit, ne? Zwei Partner.
Richtig.
Schon sehr, sehr lange in der Szene unterwegs, ne?
Genau, also ich mache das zusammen mit meinem Partner, dem Matthias Schanze. Der war vorher bei Next 47, den wird vielleicht den einen oder anderen kennen. Das ist der Corporate Arm von oder CVC von Siemens. Und ich selber war auch lange in der VC-Szene schon tätig, davor bei Atlantic Labs hier in Berlin. Und wir haben uns jetzt zusammengetan, um eben diese neuen Fonds zu gründen.
Und was reizt euch beide jetzt an dem Thema Mobilität?
Ja, das ist also vieldimensional, würde ich sagen.
Okay.
Erstmal sozusagen, es ist tatsächlich so, dass uns eine gewisse persönliche Passion für das Thema treibt. Die liegt einmal im Thema selber, die liegt aber auch in der Überzeugung, dass innerhalb des VC-Ökosystems, was ja sehr breit geworden ist, überhaupt eine Spezialisierung ein großes Asset ist. Mhm. Und da sind wir jetzt nicht die allerersten, aber das ist sicher immer noch ein etwas neuerer Trend. Und wir haben uns eben das Thema Mobilität rausgegriffen. Mobilität hat ein paar Haken und Ösen für einen klassischen VC. Zwei Beispiele, es kommt häufig mit Hardware und es kommt häufig mit komplexen Value Chains, in die irgendwie ein Startup reinkommen muss, um erfolgreich zu sein. Daher häufig komplex für einen VC, für einen klassischen Generalisten VC, diese Cases zu beurteilen. Und wir glauben eben als Spezialfonds da einen Wettbewerbsvorteil zu haben und dann den bestmöglichsten Support für die Gründer bieten zu können. Und das war so ein bisschen die Motivation zu sagen, es braucht für dieses Feld ein Spezialfonds. Mhm. Aber ja, darüber hinaus haben Matthias und ich auch einfach eine Passion für das Thema und wollen da einen kleinen Beitrag leisten, dass diese Mobilitätswende wirklich gelingt.
Wie weit fasst ihr denn dieses Thema Mobilität? Also da denkt ja jetzt jeder bei Deutschland und Fonds Mobilität wahrscheinlich erstmal an die Automobilbranche. Aber ist das quasi schon der Bereich und die Kernkompetenz oder geht es noch viel, viel weiter? Weil das könnt ihr auch fliegen oder ihr habt ja auch, glaube ich, Logistik mit sagen wir zumindest im Seitenarm mitgenannt, ne?
Ja, lustig, dass du sagst, dass alle ans Auto denken. Häufig in der VC-Szene wird auch häufig an den Scooter gedacht, der natürlich auch ein Teil der Mobilität ist, aber auch nur ein kleinerer Teil. Also für uns geht es um den Transport von Personen und Gütern. Und ja, Güter gleich dann auch Logistik. Wir haben ein wir haben einen Schwerpunkt auf Ground Transportation und die ganzen Themen wie Maritime oder wie auch Aviation. Wir sind so ein bisschen außerhalb des Scopes. Also oder zumindest am Rande, würde ich sagen. Wir fokussieren uns wirklich auf Ground Transportation, aber dort innerhalb dieses Segments sind wir sozusagen offen für jedes Geschäftsmodell. Wir sind auch offen für Hardware-Themen, die man einfach beim Thema Mobilität sein muss. Man kann eine Person oder ein Gut nicht mit Software bewegen, sondern braucht immer in irgendeiner Form ein Fahrzeug, ein Mobility Asset. Genau, und das ist sozusagen erstmal, also Transportation of People and Goods ist erstmal sozusagen unser Thema, innerhalb dessen wir uns dann bewegen.
Es fallen mir sofort so ein paar Vordenker ein, die sagen, die einen sagen, Ground Transportation wird in Luft gehoben in der Zukunft, die anderen sagen unter die Erde. Wer hatte nun recht?
Also ich glaube erstmal, die Ausgangslage ist, dass der Bedarf nach Mobilitätslösungen, egal ob Personen- oder Güterverkehr, kontinuierlich steigt. Und ich würde da vollkommen offen antworten, jede Form von Technologie, ob in der Luft oder unter der Erde oder auf der Erde, die dann einen Beitrag leistet, dass das Ganze nachhaltiger gestaltet wird, dafür sind wir erstmal komplett offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in irgendeiner Form im Ground Transportation Bereich bleibt, sozusagen, wenn es um Massentransport von Personen oder Gütern geht, ist relativ hoch. Insofern bin ich da relativ entspannt, wenn an einer Stelle ein Hyperloop gebaut wird oder ein Tunnel. Aha.
Und jetzt sagst du gerade so selbstbewusst, der Bedarf an Mobilitätslösungen steigt kontinuierlich. Ich hätte jetzt fast gedacht, Corona hat so ein bisschen gezeigt, dass da eigentlich so der Peak erreicht ist, ne? Dass man eigentlich jetzt irgendwie viel mehr Dinge, wo man früher reisen musste, mittlerweile remote machen kann über Videocalls und so weiter. Oder vielleicht, wenn Mark Zuckerberg der nächste Vordenker wird, vielleicht sagen im Metaverse. Wie ist da euer Blick drauf?
Also ich denke, man könnte diese These durchaus folgen, dass vielleicht gerade der Arbeitsweg, also das Commuting, vielleicht ein bisschen abnimmt. Momentan sieht man es aber noch nicht so richtig, um ehrlich zu sein, ne? Also teilweise wird es einfach auch überkompensiert von anderer Form von Mobilität, dass ich vielleicht sage, ich arbeite aus dem Homeoffice, ich bin trotzdem noch relativ viel unterwegs. Also die Annahme, dass man jetzt, keine Ahnung, weil man im Metaverse ist, weniger sich auf der Straße bewegt, würde ich ein Fragezeichen dran machen. Mhm. Man kann sagen, es gibt ja dann auch einen Gegentrend, nämlich zum Beispiel den ganzen Transport von Gütern. Wenn ich zu Hause bin, lasse ich mir das alles nach Hause schicken und dann habe ich sozusagen über den Weg wieder mehr Nachfrage. Mhm. Also es ist ein Trend unter vielen, so würde ich das beantworten. Aber wir haben jetzt, glaube ich, kein nicht die Sorge, dass wir morgen alle zu Hause sind und nichts mehr transportiert wird. Ich glaube, die Gefahr besteht gerade nicht.
Aber das Tolle bei VCs ist ja, die schauen ja nicht auf heute, die schauen ja eher so auf die Zukunftsszenarien. Ne? Wie ist denn so eure These so für die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre. Also ich weiß gar nicht, so ein Fonds ist ja auf 7 Jahre, glaube ich, in der Regel so angelegt, plus minus, ne?
Genau, ich würde sogar bei uns sagen, wir sind ein Frühphasenfonds und da muss man schon eine 10-Jahres-Perspektive haben. Hm. Und die sozusagen die größere These für uns als Fonds ist, dass es eben eine kontinuierliche Nachfrage nach Mobilitätslösungen gibt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einen wahnsinnigen Druck, dass die Art und Weise, wie wir das aktuell bewerkstelligen, sich einfach verändern muss aufgrund von Themen wie Klimawandel, aber auch andere Faktoren, Mobilität sozusagen. Wenn man zum Beispiel mal auf die Stadt schaut, ne, sozusagen, es gibt eben einen Trend, dass Automobilität abgelöst wird durch alle Mobilitätsformen. Da gibt es auch sehr, sehr gute Gründe, warum das passieren muss. Aber Mobilität muss sich fundamental verändern. Das ist sozusagen, es gibt einmal diesen Druck. Und zweitens gibt es jetzt eben auch mehr und mehr, oder stehen wir einen Grund an der Schwelle, wo Technologien wie zum Beispiel autonomes Fahren, die ja lange schon prophezeit wurden, dass sie kommen, die werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren kommen. Und wenn die kommen, werden die sozusagen die Wertschöpfungskette nochmal fundamental verändern. Und das heißt, wir sehen einfach eine sehr, sehr große Industrie im Wandel, getrieben durch verschiedene Faktoren. Und unsere These ist eben, dass dieser Wandel nicht nur von den heutigen Playern aus der Industrie bewerkstelligt wird, sondern dass es eben auch eine Chance ist, für Startup große neue Firmen zu etablieren in diesem Segment.
Jetzt hattest du ja eingangs gesagt, ist es bei Mobilität häufig so, dass das ist ein bisschen schwieriger als Investmentfeld, weil das irgendwie mit Hardware und komplexer Value Chains zu tun hat. Jetzt so ein Thema wie autonomes Fahren und dann gepaart mit der Tatsache, dass ihr ein Frühphasen-Investor seid. Wie geht man da jetzt ran? Also ich meine, da kommt ja jetzt irgendjemand um die Ecke zu euch mit einer PowerPoint-Präsentation und sagt, ich glaube, ich kann in dem Segment folgendes Thema mir erarbeiten in den nächsten Jahren. Wie kann man bewerten, ob das A, überhaupt plausibel ist und B, ob das überhaupt konkurrenzfähig dann sein wird?
Ja, Also ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das ist autonomes Fahren ist so die Königsklasse, würde ich mal sagen, an Komplexität. Ich meine, wenn man einen Schritt nochmal kurz zurückguckt, die meisten Firmen in diesem Segment sind ja jetzt leider nicht in Europa entstanden, sondern häufig in den USA oder in China. Das sind zumindest, da sind heute die Firmen, die Race führen. Man muss aber auch dazu sagen, dass noch keiner den kompletten Durchbruch hatte. Und konkret zu deiner Frage, wie nähert man sich als Frühphaseninvestor so einem Thema? Also wir versuchen an der Stelle eben genau diese Vorteile auszuspielen, die ein Spezialfonds hat. Erstens, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit, wir versuchen nahezu jedes Startup zu sehen, was in der Frühphase im autonomen Fahren in Europa entsteht. Wir reden mit denen, lernen darüber viel und haben natürlich auch erstmal einen gewissen kleinen Wissensvorsprung in diesem Segment. Und das Zweite ist, wir haben glücklicherweise als Rethink Ventures das die Unterstützung von einem größeren Corporates, auch aus der Automobilbranche, mit denen wir bei solchen Themen dann auch zusammenarbeiten und einfach auch dann gemeinsam so eine Technologie bewerten. Und wir machen das aus einer Investmentperspektive. Wir wollen ja wissen, in welche Startup investieren wir. Die machen das nicht aus einer Investmentperspektive, sondern die wollen wissen, welche relevanten Firmen entstehen denn in meinem Markt und ist das eine Technologie, mit der ich dich perspektivisch nutzen kann. Die wollen einfach wissen, was passiert im Markt. Und darüber haben wir schon, beschäftigen wir uns ein bisschen tiefer und ein bisschen länger mit solchen Fällen, als das ein klassischer VC fand, der sozusagen ganz, ganz breit investiert.
Wenn es jetzt nicht gerade autonomes Fahren als Königsdisziplin ist, was sind es dann für Themen bei euch?
Also wir haben ja dieses Thema Transportation of Urban Goods in so vier Felder eingeteilt. Das erste nennen wir Vehicle Tech, also jede Form von Hard- oder Software, die ins Fahrzeug, ins Auto, in den LKW geht oder auch eine neue Fahrzeugklasse begründet. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade so ein neues Segment, was aufgeht, das nennt sich Mini-Mobilität. Das ist so eine Art Zwischenform zwischen Fahrrad und Auto, finden wir ganz spannend. Die zweite Kategorie ist Mobility Operations, also das ist so das, wo, denke ich, die meiste Aktivität stattgefunden hat, wo es auch schon die erfolgreichsten Firmen gab, also von Sharing, On-Demand-Mobility, Subscription-Modelle etc. Dritter Bereich ist Logistik und vierter Bereich ist Energie, soweit es eben einen Bezug zum Thema Mobilität gibt.
Und die seht ihr alle gleichberechtigt oder habt ihr jetzt für euch quasi auf die Fahne geschrieben, in jedem Bereich dann irgendwie in unterschiedlichen Dimensionen? Also ich könnte mir das vorstellen, so Mini-Mobilität ist ja wahrscheinlich ein Thema, da fließt ja wahrscheinlich dann wirklich wieder viel Geld rein, ne, wenn man das verfolgen möchte.
Ja, also das, also auf jeden Fall würde es in dem Bereich darum gehen, dass man im Grunde auf neue Hersteller von neuen Fahrzeugklassen setzt. Was beinhaltet, man baut irgendein Fahrzeug, man braucht eine Produktion und das ist ja wirklich vielleicht neben autonomem Fahren mit das Schwierigste einfach aus einer Startup-Perspektive. Okay. Wir sind da sozusagen, das ist unsere aktuelle vier Focus-Areas. Wir richten uns natürlich schon ein bisschen danach, auch als Spezialfonds sind wir sozusagen ja abhängig davon, dass Startups in den jeweiligen Segmenten entstehen. Ne? Und, und wir würden aber Stand heute, würde ich wahrscheinlich wenn ich heute gewichten würde, würde ich sagen, die meisten attraktiven Dinge sehen wir gerade im Bereich Logistik und Energie. Das sind sicher gerade die heißesten Felder jetzt in Europa, würde ich sagen.
An den Themen bin ich jetzt nicht so ganz nah dran, aber ich hatte jetzt nur kurz überlegt, du kennst du wahrscheinlich auch, ne? Es gibt immer diese Städtefotos von ich weiß nicht, von vor 100 Jahren oder sowas, wo man dann gar nicht glauben kann, dass Innenstädte mal vor 100 Jahren noch so und so aussahen. Also speziell auch, was das Thema Verkehrsdichte und solche Themen angeht oder ne, Straßenbahnen, Pferde und was weiß ich. Wenn man jetzt so in, ich weiß nicht, 30 bis 50 Jahren sich Bilder von heute anguckt, also was denkt man denn dann und was sind denn vor allem dann die Mobilitätslösungen der Zukunft?
Also spannend, dass du das Stadtbild vor 100 Jahren ansprichst. Was viele nicht wissen, was Teil dieses Stadtbilds waren, war unter anderem eine elektrische Ladeinfrastruktur. Also die Berliner Post hatte eine der größten, hatte glaube ich 100 oder 200 Fahrzeuge, die elektrisch betrieben waren. Also zum Zeitpunkt, als sozusagen das Auto entstand, war nicht klar, ob der Verdrehungsmotor oder der Elektromotor sich durchsetzt. Es gibt Ladekarten aus Chicago aus den 1910, 20ern, wo eine Ladeinfrastruktur drin war. Also im Grunde, wie sieht so eine Stadt aus? Vielleicht hoffentlich wieder ein bisschen wie früher, als ohne einen Retro-Charme hier aufkommen zu lassen. Also ich glaube ganz stark dran, dass innerhalb der Städte herrscht ein massiver Druck, die Art und Weise, wie wir Personen bewegen, also weg vom Individualverkehr hin zu anderen Mobilitätsformen. Und wenn man sich mal so ein Zielbild so einer Stadt malen würde, das Auto, ich glaube nicht, dass das Auto ganz verschwinden muss aus der statt, aber sicher muss sozusagen, im Rahmen von Mobilität reden wir von einem Physical Footprint, ne? Also wie viel Infrastruktur oder wie viel Platz in der Stadt geht denn überhaupt für Mobilität sozusagen drauf? Und ich würde darauf hoffen, dass eben ja die Fläche für Städte für PKWs und für LKWs deutlich kleiner ist und dass wir eben deutlich mehr Platz für andere Formen von Mobilität, Fahrrad, also Two-Wheeler-Mobilität etc. haben werden.
Naja, es ist interessant, dass du sagst, Platz für mehr Mobilität oder Platz für Mobilität, weil ich hätte jetzt gesagt, es geht eigentlich eher, wenn man sich die parkenden Autos anguckt, um Platz fürs Parken.
Es geht um beides. Es geht sowohl die Parkfläche umzuwippeln, als auch die Straßen möglicherweise kleiner zu gestalten und auch damit zugänglicher und sicherer zu machen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man heute ein Kind mit dem Fahrrad durch Berlin einmal querfahren lassen würde, wahrscheinlich nicht. Ne? In der Stadt der Zukunft ist das wahrscheinlich besser möglich und man sieht es ja auch in Städten wie Kopenhagen, wie Barcelona, dass der Trend dahin geht.
Und das ist eigentlich die Brücke, die ich schlagen wollte. Städte wie Barcelona oder Kopenhagen haben natürlich auch keine Abhängigkeit bei der Automobilindustrie. Ne? Das ist jetzt, wenn ihr jetzt mit denen sprecht, also mit den großen Automobilherstellern über die Mobilität der Zukunft und dann eigentlich sagt, Individualverkehr und vielleicht auch Autobesitz sind keine Zukunftsmodelle mehr. Wie reagieren die darauf und was gibt es denn eigentlich für andere Patentlösungen gerade?
Also ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Ich würde tatsächlich die These vertreten, innerhalb einer Großstadt wie Berlin oder einer mittleren Stadt, da muss man Mobilität schon neu denken und da wird man nicht alles mehr mit dem PKW alle Wege bestreiten können. Das gleiche gilt übrigens auch, wir reden jetzt nur wieder über Personenverkehr, auch über Logistik. Also die Idee, dass ein 40-Tonner durch Berlin fährt, ist einfach abwegig. Es wäre viel, viel besser, wenn man sich mal eine zukünftige Logistikkette anguckt, wäre, dass man sogenannte City Hubs hat, also kleine Logistik-Terminals innerhalb der Stadt, wo man zum Beispiel nachts mit idealerweise autonom betrieben, aber zumindest elektrisch betriebenen kleinen LKWs eine Anlieferung macht und dann die Verteilung ganz dezentral mit noch kleineren Fahrzeugen in der Stadt, die nicht mehr die ganzen Probleme verursachen, wie das heute geschieht. Ne? Also ich sehe und auf dem Land sieht das vielleicht wieder anders aus. Da wird vielleicht das der Individualverkehr länger in der heutigen Form bestehen bleiben. Aber ich sehe eigentlich da jetzt nicht nur, ich sehe da eigentlich nur eine Verbesserung. Es gibt diesen schönen Satz, der sagt, people hate the idea of living in a carless city until they live in one. Und da steckt viel Wahres drin.
Und trotzdem, also die Frage wäre ja, in wessen Richtung geht so ein Appell dann hinterher? Ne? Weil du, also man sieht es ja jetzt hier in Berlin an der Friedrichstraße, ne? So, weiß nicht, wird vielleicht nicht jedem was sagen, aber würde immer wieder mal so testweise für ein paar Monate als autofreie Zone deklariert, so ich vermutlich einen Streifen von einem Kilometer oder sowas. Und es gibt ein Gezerre der Politik und der Automobillobby und der Anwohner. Kann man das verlängern? Kann man es nicht verlängern? Ist das quasi der Untergang des Abendlandes? Wer muss da jetzt zuhören, wenn es darum geht, die Mobilität in der Stadt neu zu definieren?
Ich glaube, da muss man erstmal alle mitnehmen. Und ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, wollt ihr eine schöne, eine grüne, attraktive Fußgängerzone in Berlin-Mitte, würden wahrscheinlich 90% Ja sagen. wenn man natürlich vorne und hinten nur ein Baustellenschild hinstellt und sagt, ihr habt hier Zufahrt verboten und sozusagen die Straße wird in keiner Form attraktiv, dann versteht man, dass natürlich da weniger Leute hingehen. Also man muss einfach das einfach das Mobilitätsangebot entsprechend attraktiv gestalten. Da bin ich relativ sicher, dass das auch eine hohe Annahme findet.
Dann lass uns nochmal zu dem Fonds jetzt zurückkommen. Jetzt habt ihr, ich habe gelesen, 50 Millionen Euro wollt ihr investieren, ne, in der frühen Phase. Wie weit kommt man damit?
Damit kommt man in der frühen Phase, sollte man so weit kommen, dass man ein Portfolio von ca. 20 Unternehmen aufbaut. 20 bis 25 Unternehmen, das ist unser Ziel.
Und die aber dann verteilt über diese vier Bereiche, über die wir gerade gesprochen haben?
Genau, diese verteilt, also bei einem Portfolio geht es ja schon immer, dass man einfach ein bisschen streut, diese verteilt über diese vier Bereiche und auch geografisch. Wir sitzen in München, aber wir werden in ganz Europa investieren, haben auch schon in eine niederländische Firma investiert.
Und gibt's, also weil du gerade sagst, ganz Europa, siehst du da Unterschiede in dem Innovationsangebot jetzt innerhalb der einzelnen Länder?
Also es gibt sicher schon, das geht so ein bisschen parallel mit der mit dem Reifegrad der Startup-Ökosysteme, würde ich sagen. Ne? Also sozusagen aus Geografien wie Frankreich gleich Paris oder UK oder eben Deutschland mit München, Berlin und auch mit Hamburg, was zum Beispiel Logistikthemen angeht, da kommt sicher schon das meiste, was man vielleicht auch sozusagen an vielleicht in die Kategorie Deep Tech stecken würde. Aus den anderen Ländern sehen wir dann eher so lokale Adaptionen von Modellen. Zum Beispiel, ich gebe mal ein konkretes Beispiel im Bereich Car Subscription, also das Auto als Abo. Da sozusagen sind dann in allen Ländern Schritt für Schritt dann entsprechende Gesellschaften entstanden. Das sieht man überall, aber wenn man jetzt so Themen wie zum Beispiel autonomes Fahren oder Battery Track und solche Themen anschaut, da gibt es dann schon die ganz klaren Cluster, in denen sich sozusagen diese Firmen entwickeln.
Und dann hast du ja vorhin selbst eure Limited Partner schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob sie alle aufgeführt waren in der Pressemeldung, die ich gelesen hatte, aber das las ich fast schon so, als wäre das eine neue Art von Corporate VC, den ihr da baut. Ne? Also quasi nicht mehr so ein Single LP, sondern ich weiß nicht, das sind so 5, 6 Partner, die da aufgeführt waren. Ist das auch die Idee hinterher? Du hast ja auch gesagt, ihr arbeitet relativ eng mit denen zusammen, was das Thema, Due Diligence, Tech Due Diligence angeht.
Das ist absolut die Idee. Und das hängt auch so ein bisschen zusammen mit dem Hintergrund von Matthias, mit dem ich das ja zusammen mache. Mhm. Matthias war ja vorher bei Next 47. Mhm. Und die haben damals schon sehr aktiv das Wissen von der Siemens-Konzern geleveraged. Und wir haben versucht zu überlegen, wie wäre denn eine Weiterentwicklung davon? Und die Weiterentwicklung davon wäre, dass man einfach mehrere Unternehmen auf einer Plattform vereint, das ist bei uns eben der Fonds geworden, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln komplementär auf das Thema schauen, aber allesamt natürlich ein inhaltliches Interesse haben. Und im Grunde kombinieren wir da die Vorteile von einem CVC. Ein CVC hat in der Regel sehr, sehr tiefes Branchenwissen. Also wenn ich heute Spezialwissen will, finde ich das in der Regel bei einem CVC. Mhm. Gleichzeitig investieren häufig die CVCs auch erst in der späteren Phase und sind eigentlich in der frühen Phase, fühlen sie sich nicht so wohl. Mhm. Und das kombinieren wir sozusagen, das Branchen-Know-how eines CVCs, aber mit der Agilität und der Schnelligkeit von einem klassischen Early-Stage-Fund.
Jetzt weiß ich nicht, wie weit du für Matthias antworten möchtest, ne? Aber der Next 47 Venture-Fonds war ja, glaube ich, 1 Milliarde ungefähr groß. Ne? Wie fühlt man sich da mit 50 Millionen?
Diese Frage müsste man tatsächlich ihm überlassen. Ja. Aber ich glaube, der Matthias hat eine sehr, sehr starke Passion für das Thema Early Stage. Wir haben uns so übrigens auch kennengelernt, eben weil Next 47 eher späterphasig unterwegs ist. Er aber sehr, sehr viele Themen früh gesehen hat, haben wir uns eigentlich kennengelernt, weil er eben dann mich als einen seiner Leute in seinem Rolodex hatte, zu sagen, okay, ich habe was Spannendes gesehen, wollt ihr euch das nicht mal angucken?
Mhm. Prima. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Dann vielleicht noch zum Schluss die Frage, wer darf sich denn bei euch melden?
Bei uns dürfen sich grundsätzlich erstmal, also wir sind hier für die Gründer. Also sozusagen, wir haben den Anspruch eben, Gründerteams, die sich diesem Thema, wie wir auch verschrieben haben, eben mit dem bestmöglichen Support zu unterstützen. Das heißt, jeder, der in diesen genannten Domänen unterwegs ist, darf sich gerne bei uns melden. Darüber hinaus auch jeder andere Stakeholder, den das Thema neue Mobilität einfach umtreibt, ne? Sei es ein Unternehmen oder auch Politik. Ein abschließender Satz. Das Spannende an diesem ganzen Thema ist, keiner wird da alleine die Lösung haben. Ne? Das ist kein Standalone-Thema, sondern das ist Mobilität muss über verschiedene Stakeholder, über verschiedene Wertschöpfungsketten bis hin zur Politik halt neu gedacht werden. Und wir versuchen dann jetzt den kleinen Beitrag zu leisten, den so ein Early-Stage-Fonds leisten kann, aber sind da absolut kollaborativ unterwegs.
Super. Und ich habe gesehen, ihr habt offene Stellen, ne?
Und wir haben offene Stellen, genau, das ist ein guter Hinweis. wir bauen gerade tatsächlich auch das Investment-Team auf und jeder, der hier sich berufen fühlt, mitzuarbeiten, kann gerne auf freethinkventures.com einfach mal reinschauen.
Und jetzt sage ich es einfach mal, oder auch jede, ne? Weil wir wollen ja noch mehr weibliche, VC-Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen, ne? Also wir wollen ja gucken, dass die ganze Szene divers wird.
Absolut. Und das gilt gleichermaßen übrigens auch für Gründerteams. Also auch da unterstützen wir gerne jeden, egal ob wessen Hintergrund er hat.
Perfekt.
Oder sie.
Jens, hat mir großen Spaß gemacht. Dann toi, toi, toi für die nächste Zeit. Und ja, wir bleiben in Kontakt, ne? Wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid.
So machen wir es. Danke dir.
Super. Ganz lieben Dank, ne? Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Werbung.
Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber seit kurzem ist die neueste Ausgabe unseres Investoren-Reports verfügbar. In dem Report stellen wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Wie viele Deals wurden in 2022 und 2023 von VCs getätigt? Wie viele davon waren Erstinvestitionen? Und für welche Branchen begeistern sich VCs derzeit besonders? All das und vieles mehr erfährst du im Report. Also, wenn du ein Startup auf Investoren suche, ein Investor mit dem Wunsch, sich gegen seine Wettbewerber zu benchmarken oder einfach jemand bist, der den VC-Markt durchdringen möchte, dann lade dir den Report jetzt kostenlos herunter unter startupinsider.de/report.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war Jens-Philipp Klein, Co-Gründer und General Partner von Rethink Ventures. Ein cooles Gespräch, finde ich. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Fand es auch toll, dass wir nochmal links und rechts so ein bisschen über Innenstädte noch gesprochen haben. Fand auch die Antworten von Jens darauf wirklich sehr gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis bald. Ciao, ciao.